Glückfinder-Podcast. Der Podcast mit Menschen, die ihr Glück gefunden haben. Lassen Sie sich inspirieren von Geschichten rund um das Thema Glück. Nähere Informationen finden Sie auch auf meiner Webseite unter www.glückfinder.com. Und nun viel Spaß beim Zuhören. Und herzlich willkommen, eine neue Folge des Glückfinder-Podcasts. Heute aus dem Vier-Jahreszeiten-Hotel hier in Berlin, die uns freundlicherweise die Location zur Verfügung gestellt haben, für dieses Interview zu machen. Denn mein heutiger Interviewgast ist zurzeit, und das sage ich ganz bewusst so, hier in Berlin. Bei mir zu Gast ist der liebe Fabian Sixtus Körner. Hallo, lieber Fabian.
Hallo.
Fabian ist bekannt geworden und so wurde ich auch auf ihn aufmerksam. Fabian hat ein Buch geschrieben, denn er hat sich im Jahre 2009 auf eine Designwalz gemacht, einmal quer durch die Welt. Und darauf bin ich aufmerksam geworden und dann habe ich ihn angerufen und gesagt, hey, das klingt ja quasi geradezu nach jemandem, der sein Glück gefunden hat, der das tut, was ihm Spaß macht. Und ich bin mega dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hierher zu kommen und mir und unseren Hörern dieses Interview zu schenken, denn du bist quasi schon wieder auf dem Sprung weg.
Richtig, genau. Ich bin eingeladen auf eine Hochzeit in Kolumbien.
Cool. Und deshalb mein doppelter Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Fabian, du hast ursprünglich was ganz Handfestes gelernt, nämlich du hast Innenarchitektur studiert.
Genau, Innenarchitektur studiert, 5 Jahre lang noch meinen Diplom-Ingenieur gemacht.
Wow, cool.
Genau, also ich weiß auch ganz bestimmt, was deutsches Effizienzdenken bedeutet. Von daher, ja, war es nicht so ganz klar, was ich dann danach mache. Uh-huh. Weil ich mochte das Studium total gerne, weil man experimentieren konnte und sogar musste. Uh-huh. Und war dann so ein bisschen geschockt, als das Studium rum war und ich mir überlegen musste, was mache ich denn als nächstes? Gehe ich in eine Festanstellung, mache so mein Alltagsleben, Montag bis Freitag arbeiten mit Überstunden in meiner Branche. Mhm. Hab dann überlegt, wie könnte ich denn das Ganze umgehen, beziehungsweise wie kann ich denn weiterhin experimentieren und Abenteuer haben? Ich bin vorher schon auf Reisen gewesen als Backpacker, meistens so für 2 bis 3 Monate unterwegs gewesen. Hatte ein Erlebnis 2007, als ich in Laos war mit 2 anderen Backpackern zusammen, die ich dort kennengelernt habe, und für Schütt gegangen quasi in Laos. Nach der Regenzeit die ganzen Straßen voller Schlammlawinen bedeckt, man ist nicht mehr weggekommen und wir haben uns dann irgendwann nach einer Woche überlegt, wir könnten uns ja, um dort wegzukommen, ein altes, ausrangiertes Fischerboot kaufen. Mhm. Haben das dann auch getan, so ein 9 bis 10 Meter langes Holzboot, so ein altes Ding. Hat ein bisschen geleckt, aber war nicht so wild, also es ist geschwommen und sind dann ja tatsächlich ein paar Tage den Fluss runtergepaddelt. Mhm. War ein unglaubliches Erlebnis, dann irgendwo abends, bevor die Sonne unterging, versucht irgendwelche Dörfer zu finden, die irgendwo im Dschungel zu finden waren, bei Fischer- und Bauernfamilien geschlafen. Und das war eben so ein Zeitpunkt, ja, das war eigentlich der Zeitpunkt, der mich hat süchtig werden lassen nach dieser ganzen Reiserei, nach diesem Abenteuer auf Reisen. Mhm. Und das wollte ich wieder haben. Das ist so wie, ja, irgendjemand, wie jemand zu küssen, in dem man sich gerade verliebt. So das erste Mal einen Kuss zu geben. Oder zum ersten Mal eine Droge auszuprobieren, von der man dann irgendwann später vielleicht süchtig wird und als Junkie endet. Mhm. Eben dieses erste Mal, diese erste Erfahrung, sich immer wieder zu holen. Mhm. Funktioniert natürlich nicht, aber man kann nah dran kommen. Mhm. Und das wollte ich eben auch nach dem Studium wieder und musste mir dann überlegen, wie schaffe ich das denn, unter einen Hut zu bekommen, weiterhin das zu tun, was ich gerne tue. Ich bin gerne Gestalter, also mittlerweile eher Grafikdesigner und Fotograf, aber ich mache das unglaublich gerne und will das auch weiterhin tun und eben ja das Abenteuer zu finden. Mhm. Und bin dann glücklicherweise auf diese traditionelle Walz gestoßen, die mir dann letztendlich als Vorbild gedient hat für meine eigene Reise.
Mhm. Du hast dich dann auf den Weg gemacht sozusagen oder hast dir erstmal überlegt, wie du diese Walz, also diese traditionelle Walz, umformst in moderne oder für dich annehmbare Umstände. Du hast dir also selbst gewisse Regeln auferlegt, die du bei der Walz gerne befolgen möchtest und hast dich quasi auf den Weg gemacht, mit dieser Walz sozusagen die Welt zu entdecken. Also das ging nicht drum, jetzt hier einmal quer durch Deutschland, sondern die Welt ist nicht genug, du wolltest die ganze Welt bereisen sozusagen. Hattest aber, und wenn man das so sagen darf, damals kein Geld. Was ja ein Hauptargument von denen ist, haben wir uns gerade eben schon drüber unterhalten, die sagen, wir würden gerne um die Welt reisen. Sagen ja ganz viele, das mache ich, sobald ich dann das Geld habe. Mhm. Ja, wenn ich mal viel Geld habe, dann reise ich um die Welt.
Ja.
Nur du hast nicht gewartet, bis du viel Geld hast, sondern du bist einfach los.
Ja, einfach los würde ich das nicht nennen. Ich habe, es hat tatsächlich 1,5 Jahre auch gedauert, bis ich dann letztendlich losgekommen bin. Lag daran, dass ich natürlich auch sowas wie einen gewissen finanziellen Background haben wollte, so ein den Notgroschen. Mhm. Ich dachte mir so, 3.000 Euro wären schön, wenn tatsächlich was passieren sollte unterwegs, dass ich mir auf die Schnelle ein Rückflugticket leisten kann. Mhm. Aber habe mit meiner Tätigkeit als Freelancer und Selbstständiger direkt nach dem Studium nicht besonders viel Geld verdient, muss man dazu sagen. War auch eine unglaublich schlechte Zeit, war die Zeit, als die Bankenkrise losging, 2009, die Lehman Brothers, der Crash und so weiter. Das heißt, wenn immer ich einen Job hatte, der dann auch bezahlt war, ist das alles ja durch mein Konto durchgewandert aufs nächste Konto, weil ich dann noch die ganzen Fixkosten hatte, wie Miete, mein Auto, ich musste immer, weiß nicht, eine Reparatur des Autos und Versicherungen dergleichen, was bedeutete, dass ich mir ja ein Jahr lang nicht schaffen konnte, mir was anzusparen. Mhm. Und irgendwann musste ich mir dann überlegen, okay, was mache ich jetzt, damit ich diesen Plan tatsächlich in die Tat umsetzen kann, diese Walz tatsächlich machen kann, so wie ich mir das vorstelle. Und habe dann den ersten Schritt getan, nämlich meine ganzen Fixkosten zu minimieren. Also ich habe meine Sachen in Kartons verstaut, mein Hab und Gut, habe die Sachen bei meinen Eltern untergestellt, habe mein Auto verkauft, habe meine Wohnung abgegeben, bin in so ein kleines 8 Quadratmeter kleines Zimmer gezogen, so ein Dachgeschosszimmer. War ja nicht unbedingt eine schöne Zeit, gab kein Badezimmer dort, ich hatte kein Badezimmer und keine Küche, dafür aber einen grünen Kunstrasenteppich.
Ja, wenigstens etwas.
Immerhin das. Also es war nicht unbedingt gemütlich. Es war auch der kälteste Winter seit langer, langer Zeit. 2009, 2010. Ich bin im November dort eingezogen, eben mit dem Ziel, die Kosten zu reduzieren und mir was ansparen zu können. Und insofern war das auch okay, dass ich ja eben das alles hinter mir lassen musste und den Luxus ja reduzieren musste, eben für dieses Ziel. Hat auch gut geklappt. Ich konnte dann tatsächlich 3 Monate später, konnte ich noch die Schulden zurückbezahlen, die ich noch vom Studium übrig hatte, konnte mir ein One-Way-Ticket nach Shanghai leisten. Mhm. Für die 3.000 Euro hat es nicht gereicht, leider. Aber ich hatte 255 Euro noch auf dem Konto, als ich dann letztendlich gestartet bin. Weil, ja, hätte ich noch länger gewartet, ich hätte es nicht mehr gemacht. Ich hatte einfach nur dieses Ziel vor Augen, loszukommen, und ich wusste, wenn ich es nicht tue, dann stehe ich irgendwann in 10 Jahren oder in 20 Jahren da und ja, trete mir selber in den Hintern und bereue es, dass ich es nie gemacht habe. Mm.
Du hast gesagt, du hast dir dann einfach dieses One-Way-Ticket Shanghai gekauft. Das ist auch einer der Tipps, die du den Leuten gibst, wo die jetzt mit diesem Gedanken spielen, die sagen, hey, ich würde das vielleicht auch gern machen, ist, dass du sagst, kauft euch einfach mal das Ticket, dann seid ihr ja noch nicht weg, aber ihr habt auf jeden Fall eine Deadline, wo ihr sagt, bis zu diesem Zeitpunkt müsst ihr weg. Also kein umtauschbares Ticket, sondern einfach ein One-Way-Ticket irgendwo hin und sagt, in einem halben Jahr geht's los und dann müsst ihr in die Puschen kommen, also sozusagen den Druck erhöhen.
So ist das. Ich sage das zumindest jetzt neuerdings. Ich habe mich früher öfters mit Leuten getroffen auch. Direkt nach meiner Reise habe ich auch einige Zuschriften schon bekommen von Leuten, die selber auf Reisen gehen wollten oder was Ähnliches, eine ähnliche Reise machen wollten wie ich. Habe mich, glaube ich, so mit 5, 6 Leuten getroffen, dann auch privat beim Kaffee trinken und teilweise schon irgendwelche Konzepte vorgelegt bekommen auf dem iPad. Ja, und habe dann natürlich gesagt, ja, ich unterstütze euch, ich gebe euch Tipps und sag, wie ihr das machen könnt und gebe euch ein paar Insights aus meiner Sicht. Bis heute ist tatsächlich keiner von den Leuten gestartet. Mhm. Und musste mir dann irgendwann überlegen, bin ich einfach ein schlechter Ratgeber oder treffe mich tatsächlich jetzt auch nicht mehr mit Leuten, die sagen, oh, ich würde gerne was Ähnliches machen. Nicht unbedingt, weil mir die Zeit dadurch verloren geht, sondern weil ich das Gefühl habe, ich bin kein guter Ratgeber. Also ich bin nicht der ausschlaggebende Punkt, dass die Leute auf Reisen gehen. Mhm. Und sage deswegen, kauft euch ein Ticket zum Beispiel in einem halben Jahr, datiert, non-refundable, es gibt keinen Weg zurück, bis dahin müsst ihr den ganzen Kram erledigt haben. Und wenn ihr dann tatsächlich vorher noch Schiss habt, dass irgendwas schief gehen könnte, dann auf jeden Fall treffe ich mich mit euch und beruhige euch, dass alles gut wird. Aber eigentlich braucht man mich nicht. Also das ergibt sich alles. Jede Reise ist komplett anders. Auch wenn ich jetzt nochmal auf Reisen gehen würde, wäre sie komplett anders. Obwohl ich auf gewisse Erfahrungen natürlich zurückgreifen könnte. Aber das ist ja auch das Spannende daran, dass man eben nicht weiß, was einen erwartet. Und die Sachen, die einen dann umhauen, sind hauptsächlich positive Sachen.
Du hast gerade eben erwähnt, viele von den Leuten, mit denen du dich unterhalten hast, oder alle, sind nicht auf Reisen gegangen. Und nun haben wir uns da auch im Vorfeld kurz drüber unterhalten, woran das denn hängt, dass die Leute eben nicht gehen. Ja, also viele haben so diesen Gedanken, es wäre ja ganz geil, das zu machen. Ja, wäre super schön, mal so um die Welt zu reisen und so die Welt zu sehen und so. Und du hast mir von einem Treffen mit jemandem berichtet, der sehr lange schon unterwegs ist und der dir dann eine extrem interessante Begründung dafür geliefert hat.
Ich war im Himalaya unterwegs, auf der indischen Seite, und bin in, wie heißt das noch, Manali, auch so ein altbekanntes Hippiedorf in den Bergen am Fuße des Himalaya. Bin dort auf einen alten Holländer auf einen alten Holländer getroffen, der seit 35 Jahren durch Indien reist. Und der sagte mir in einem Gespräch auch genau über dieses Thema, warum es so viele Leute gibt, die diesen Wunsch haben, auf Reisen zu gehen, das aber dann doch nicht tun, niemals tun, bis an ihr Lebensende nicht und es dann bereuen. Der sagte, die haben Angst davor, dass die Blumen am Straßenrand süßer duften könnten als die im eigenen Vorgarten. Dass tatsächlich dieses ganze Zurücklassen von Hab und Gut und Besitztümern, die man sich über Jahre lang mühsam zusammen gekauft hat, die man sich angeschafft hat, das alles zurückzulassen für einen bestimmten Zeitraum und zu merken, wenn man dann weg ist und das alles zurückgelassen hat, dass es viel besser ist. Dass einem das viel mehr gefällt als das Leben, ja, das von den eigenen Besitztümern bestimmt wird.
In dem Sinne machen Immobilien, also im Sinne von fester Besitztum oder überhaupt Besitztum, machen wirklich immobil.
Schon, ja. Man hat einfach einen großen Aufwand auch. Das ist nicht nur so, dass es immobil macht, das ist auch so, dass man so viel Zeit auf seine Besitztümer verwenden muss, um die zu verwalten. Alleine, wenn ich mir überlege, ich müsste meine Wohnung aufräumen. Ich bin ein sehr detailverliebter Mensch, räume meine Wohnung unglaublich selten auf, weil ich genau weiß, ich fang an in der Küche und stehe eine Stunde später immer noch am Waschbecken und polier da irgendeinen Fleck weg. Das habe ich auf Reisen alles nicht, weil ich habe keine Wohnung, ich habe nur das, was ich in meinem Rucksack habe und nur darum muss ich mich kümmern, vielleicht noch um das Visum für das nächste Land, in das ich reise. Aber ansonsten habe ich unglaublich viel Freizeit, mit der ich erstmal überlegen muss, wie ich die überhaupt fülle, diese Zeit.
Und doch gibt es ein Ding, weil wir gerade eben bei den Immobilien waren, ein Ding, von denen du dich nur sehr ungern oder nicht trennen möchtest in deinem Leben, wenn wir sagen, Reisen macht frei und gibt die Dinge, je weniger man hat, desto freier ist man. Gibt es ein Ding, wo du sagst, nur sehr ungern?
Sehr ungern, ja. Im Endeffekt würde ich es wahrscheinlich doch dann, wenn es sein muss, guten Gewissens abgeben können, aber mein Bett ist mein so Bett geil. Ist ist etwas, das vermisse ich dann doch auch manchmal noch, wenn ich unterwegs bin auf Reisen. Mein Rücken ist nicht der beste, nicht der stärkste. Deswegen, ja, mein Bett ist ein altes, ich glaube mittlerweile fast 200 Jahre altes, antikes Stück, was irgendwann mal in der Kapitänskajüte eines norwegischen Segelschiffs gestanden hat und ist relativ massiv groß, fast einen Meter hoch gebaut mit Schubladen und mit so alten Henkeln noch dran. Und ich schlafe da einfach unglaublich gut. Ich schlafe nirgendwo so gut wie in meinem eigenen Bett. Von daher ist das etwas, was ich nur sehr ungern abgeben würde. Und das ist nämlich auch die Sache, über die ich mich jetzt einigermaßen freuen kann, dass ich wieder eine Wohnung habe und auch natürlich irgendwie wieder Papierkram und Miete und Fixkosten und so weiter alles habe, das mir als Basisstation dient und dort als Thron eigentlich, könnte man sagen, in meinem Zimmer dieses Bett steht.
Du hast aber fast ein Jahr oder über ein Jahr auf dein geliebtes Bett verzichtet und bist quasi um die ganze Welt gereist.
Fast zweieinhalb Jahre.
Fast zweieinhalb Jahre. Ja. Entschuldigung, fast zweieinhalb Jahre. Du warst im Schnitt 6 Wochen in einer Destination, also an einem Ziel oder an einem Ort und bist dann weitergereist. Du hast es so gemacht, dass du immer dort, wo du warst, das war eine deiner Design-Walz-Regeln, du arbeitest für Kost und Logis und also nicht gegen Bezahlung, sondern für Unterkunft und Bett, weil du in die Umwelt oder die Menschen dort oder das soziale Umfeld dort so tief wie möglich aufnehmen wolltest. Also du wolltest nicht in einem Hotel wohnen, irgendwo arbeiten in einem Hotel, sondern du wolltest in die Familie rein, in das soziale Umfeld, um das wahrzunehmen.
Ich hatte mir das zum Ziel gesetzt. Ob das so werden sollte, wusste ich damals natürlich noch nicht. Aber ich dachte mir, wenn ich diese alte Regel, die es heute auch in der traditionellen Walz gar nicht mehr gibt, die Regel, dass man nur für Kosten Logis seine Arbeit anbieten darf, die heutigen Wandergesellen, die machen das tatsächlich mittlerweile für Geld. Damals aber, im Mittelalter war das so. Und ich dachte mir, wenn ich mich den Leuten ausliefere, wenn ich ihnen sage, ich arbeite für euch und ihr müsst nur dafür Sorge tragen, dass ich am Leben bleibe, also meine Grundbedürfnisse gedeckt sind, was zu essen und ein Dach über dem Kopf, dass ich eben so tief eintauchen kann, wie es mir als Backpacker zum Beispiel nicht möglich ist, weil man sich dann doch irgendwie mit den Leuten klingelt, die was Ähnliches machen wie man selbst. Wenn ich irgendwo ankomme in einem fremden Land, dann gehe ich zuerst ins Hostel, treffe dort andere Reisende, die ja genauso wie ich auf Reisen sind. Und man verbringt die meiste Zeit mit solchen Leuten. Man hat natürlich Kontakt auch zu Einheimischen, aber das beschränkt sich meistens auf ja, Interaktionen, wie zum Beispiel man kauft sich irgendwas zu essen an der Straßenecke oder sowas. Und das wollte ich eben diesmal tiefer haben. Ich wollte wirklich sehen, wie die Leute nicht nur leben und arbeiten, sondern indem ich mich ausliefere, wollte ich das Leben dieser Leute mitleben für einen bestimmten Zeitraum. Eben diese, ja, grob 6 Wochen im Schnitt waren es.
Was natürlich dazu geführt hat, dass du nennst es jetzt Ausliefern, aber es ist ja ein positives Ausliefern, also dass du dich mit denen auf die Leute einlässt, dass du dich mit den Leuten umgibst und beschäftigst, dass du auch immer wieder neue soziale Kontakte geknüpft hast. Also du hast alle 6 Wochen sozusagen ein neues freundschaftliches Umfeld aufgebaut, neue beste Freunde gefunden, ja, musstest dich auf neue Do's und Don'ts einlassen, ja, also was ist hier eine Geflogenheit, was ist hier nicht, stelle ich mir ziemlich anstrengend vor.
Ja, also die Do's und Don'ts generell in Ländern, ich bin eher ein zurückhaltender Typ, von daher passiert es selten, dass ich in Fettnäpfchen trete. Wenn ich in Fettnäpfchen trete, sind es meist relativ tiefe?
Ja. So, dass es sich lohnt, meinst du, keine halben Sachen?
Richtig. Aber ich glaube, ich kann mich doch relativ schnell auf fremde Kulturen zumindest oder andere Geflogenheiten als die ich kenne aus Deutschland, einzustellen. Was ich unterschätzt habe definitiv, sind die sozialen Kontakte, weil ich, wie gesagt, ich bin eher ein zurückhaltender Typ. Ich gehe nicht unbedingt mit offenen Armen auf Menschen zu und war, glaube ich, insgeheim auch so ein bisschen der Grund, warum ich so eine Reise gemacht habe. Weil ja, ich saß einfach zu oft in meiner Wohnung, damals noch in Wiesbaden, bin ich rausgegangen, weil es zu kalt war oder ich keine Lust hatte auf Leute und bin da so ein bisschen versauert, auch sozial versauert. Und wollte mich auch sozial den Leuten ausliefern, habe aber tatsächlich ein bisschen unterschätzt, dass das natürlich auch, wenn ich das Leben dieser Leute mitlebe, dass ich unglaublich schnell mich auf die Leute einlassen kann und wirklich enge Freundschaften knüpfe, schon nach 2 Wochen teilweise die Leute viel besser kenne als jahrelange Bekannte aus Deutschland und man den Leuten blind vertrauen kann und auch muss. Und dann nach 6 Wochen sagen zu müssen, lebe wohl, wir sehen uns vielleicht nie wieder, ist schwer. Und das 6 Wochen darauf wieder machen zu müssen und wieder neu anfangen zu müssen und 6 Wochen später wieder das Ganze machen zu müssen, das hat unglaublich geschlaucht. Das habe ich so nicht erwartet, dass das tatsächlich der Grund war, warum ich am Ende auch ein bisschen müde war.
Klar, ich meine, manche Menschen bauen sich einmal im Leben ein soziales Umfeld auf, ja, da wo sie aufwachsen, ja. Wenn es hochkommt, noch 2-mal, wenn sie einmal umziehen in einen anderen Ort oder in einen anderen Stadtteil. Das jetzt 10-mal in einem Jahr zu machen, sag ich mal, das ist natürlich schon sportlich, ja.
Ist natürlich auch unterschiedlich enge Freundschaften gewesen, muss man sagen. Ich habe an Orten teilweise bin ich eher meinen eigenen Weg gegangen und hatte hauptsächlich irgendwelche Arbeitskontakte. Und in anderen war es dann tatsächlich so, dass ich bis heute wirklich engen Kontakt und auch häufigen Kontakt habe zu den Leuten, weil es wirklich Freunde geworden sind.
Was ich persönlich ziemlich faszinierend finde, ist, wenn du sagst, du warst vorher in der Zeit in Wiesbaden eher ja, jemand, der zu Hause gesessen hat, ja, und jetzt nicht so der rumgelaufen ist und als weltoffener Typ jeden Abend unterwegs war und da immer ständig neue Leute gefunden hat. machst dich auf eine ungewisse Reise. Das war es ja letzten Endes, als du dich 2009 auf den Weg gemacht hast. Reisen als Therapie? Fragezeichen?
Bestimmt auch, klar. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich bin auf Reisen gegangen, weil ich unbedingt nur reisen wollte, sondern es war mit Sicherheit auch ein bisschen Fluchtgedanke dabei. Mhm. Ja.
Und? Ziel erreicht?
Ich glaube, das Ziel ist, dieses zu verfolgen. Mhm. Also das ist das Ziel. Genauso wie die Suche nach dem Glück. Habe ich das Glück gefunden? Ich glaube einfach, dass die Suche danach schon so gut ist, dass mich das unglaublich glücklich macht. Mhm. Und egal, ob ich weiß nicht, ob ich jemals das sogenannte Glück finden werde. Vielleicht will ich das auch gar nicht, weil dann bin ich wieder so unglücklich, dass ich das Glück nicht mehr finden kann, dass das Ganze von vorne beginnt.
Es kann ja auch ein permanenter Prozess sein, das Glück. Ja? Also für
genau,
dich bedeutet
das
ja Reiseglück.
Und das ist das Ziel eben. Die Suche danach ist quasi auch gleichzeitig schon das Finden.
Mhm. Genau. Und was ich meinte, ist das Ziel im Sinne von vorher drinne gesessen, jetzt rausgegangen, mein Geist geöffnet, viele, viele neue Menschen kennengelernt.
Ja, natürlich. Nicht nur Menschen, auch Tiere.
Wow.
Natürlich. Ich habe
Kulturen. Landschaften.
Natürlich, Landschaften. Ich bin großer Freund von Landschaften, wobei ich sagen muss, dass ich den Großteil natürlich in Städten verbracht habe, weil es viel einfacher ist, einen Job zu bekommen, vor allem in meiner Branche. Mhm. Die Regel besagte nämlich, dass ich nicht irgendwelche, weiß nicht, Feldarbeiten oder sowas machen durfte oder Kellnerjobs, sondern ich musste tatsächlich in meinem Bereich als Gestalter arbeiten. Mhm. Von daher waren es hauptsächlich Großstädte. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich kein Freund von Großstädten bin, aber ich bin schon eher ein Naturtyp. Mhm. Aber es ist tatsächlich so, dass ich selbst von meiner ersten Reise in Laos, dass ich bis heute wahrscheinlich jeden Tag rekonstruieren kann. Ich weiß jeden Tag von Anfang bis Ende dieser Reise, was ich gemacht habe. Vielleicht nicht jedes Detail, aber ich kann immer jeden Tag an irgendeinem bestimmten Detail, kann ich das aufhängen. Mhm. Und das ist etwas, was mir in Deutschland verloren geht. Nicht nur vor der Reise, auch nach der Reise, weil irgendwann bin ich wieder in einem Alltagstrott und ich weiß jetzt letzte Woche Mittwoch, was ich gemacht habe, weil ich glaube, es war Neujahr, aber die Woche davor, den Mittwoch, war Weihnachten, richtig,
ne?
Natürlich, daran kann man es immer festmachen, an diesen besonderen Tagen im Jahr, aber ich weiß zum Beispiel nicht, was ich letzte Woche Montag gemacht habe, weiß ich tatsächlich nicht, und ja, das ist eben dieser Trott, der sich einschleicht und dieses Leben, was man nicht an bestimmten Sachen festmachen kann, was diesen Trott auch beschreibt und was einen daran hindert, dieses Leben wirklich zu leben auch.
Mhm. Ein Tag, an den ich mich nicht erinnere, ist ein Tag, an dem ich nicht gelebt habe.
Ja, ich weiß nicht, von wem dieses Zitat stammt, aber
ich weiß auch nicht, aber Peter Eich hat es hier in einer Folge mal gesagt und ich weiß nicht, ob es von ihm ist oder ob er das auch von irgendjemandem hat, aber das würdest du so auch bestätigen.
Total. Ich habe letztens einen Typen kennengelernt, der sich zum Ziel gesetzt hat, ein Jahr lang jeden Tag etwas zu tun, was er vorher noch nie getan hat. 365 Tage lang etwas Neues zu tun. Und er behauptet zumindest, er kann sich an jeden dieser Tage erinnern aus diesem Jahr. Ich weiß gar nicht, ob das Jahr schon vorbei ist, aber es müssen natürlich auch nicht immer große Sachen sein. Der ist ganz normal in seinem Job als, ich weiß gar nicht, was er macht, Berater, hat seine eigene Firma. Teilweise trinkt er dann einfach nur irgendwie eine neue Biersorte, wenn es mal schnell gehen muss. Aber selbst daran kann er sich erinnern. Dann gibt es wieder Tage, da ist er irgendwo, muss einen Vortrag halten, ist in einem Hotelzimmer und baut das komplette Hotelzimmer um und richtet sich neu ein. Kommt natürlich auch immer drauf an, wie viel Zeit man hat
in seinem Alter.
Natürlich, klar. Man hat, wenn man das auch neben seinem Beruf, neben seinem Job machen muss und das nicht zu seinem Hauptjob macht, Hotelzimmer umzudekorieren, dann muss man sich natürlich darauf einlassen, auch mal was zu tun, was vielleicht nur 2 Minuten dauert. Aber es ist was man zum allerersten Mal in seinem Leben tut und lebt dadurch. Auch wenn es sich total banal anhört, es ist etwas, woran man sich erinnert, was man nicht mehr vergisst.
Du hast vorhin über das Glückfinden gesprochen. Glück finden und sein Leben leben hängt bei mir, zumindest nach meiner Definition, ganz eng zusammen. Also wenn jemand sein Leben lebt, eben dieses, ich erinnere mich noch an jeden Tag oder jeden Tag, den ich gelebt habe, dann hat er in meinem Modell von Welt, so wie ich es verstehe, sein Glück gefunden. Weil es einfach nicht so dieses Dahinplätschern ist von Zeit abreißen, ja, hier unten auf der Erde, sondern es ist sowas, ich habe ja was getan, woran ich mich erinnere. Vielleicht was, was Sinn hat, ein Hotelzimmer umzugestalten, oder vielleicht was, was weniger Sinn hat. Du hast dein Glück jetzt im Groben jetzt nicht, ja doch, dein Glück gefunden auf Reisen. Also für dich bedeutet Reisen glücklich sein, dein Glück zu finden.
Das ist das Mittel zum Zweck, würde ich sagen. Ja.
Du wirst weiterhin auf Reisen gehen, weiterhin gerne reisen. Die Walz an sich oder die Designwalz ist für dich abgeschlossen, dieses Projekt. Früher waren die, die die Walz dann abgeschlossen haben, haben sozusagen die Weihe für den Meistergrad erhalten. Was ist dein Meistergrad? Was ist die Zunft, in der du jetzt den Meistergrad erlangt hast?
Also wenn ich als Gestalter unterwegs war, ist das wahrscheinlich die Zunft der Gestalter. Wobei ich nur teilweise in diesem Bereich arbeite. Also ich zum Beispiel das Buch zu schreiben hat relativ lange gedauert. Insgesamt war ich da, glaube ich, fast 1,5 Jahre mit beschäftigt, bis es dann tatsächlich im Laden stand. Von daher ist meine Zunft wohl sowas wie Generalist zu sein. Ich mache das, worauf ich Lust habe, weil ich weiß, dass ich darin einfach viel besser bin als in einem Beruf, den ich jahrelang ausübe und darin vielleicht routiniert bin, aber deshalb nicht unbedingt besser, weil das Herzblut fehlt zum Beispiel. Und deswegen gehe ich lieber, wie jetzt zum Beispiel Ende des Jahres, bin ich für 2 Monate auf Sri Lanka gewesen und habe dort eine Doku gedreht über die einheimischen Surfer von Sri Lanka. Zum einen, weil ich super gerne auch durch diese Reise auf Film gekommen bin. Ich habe Kurzdokus gedreht, auch während meiner Designwalz, und würde es gerne ein bisschen weiter ausbauen, würde auch mal gerne eine längere Doku drehen. Zum anderen habe ich das Surfen für mich entdeckt. Die 2 Sachen zusammen kombiniert ist, ja, perfektes Projekt. Hab das gemacht, war dort 2 Monate, war unglaublich großartig. Hab sehr, sehr viel auch wieder mit Einheimischen zusammen, bin sehr viel mit Einheimischen zusammen gewesen, habe Einblicke bekommen, die ich als Tourist nicht bekommen hätte. Und werde jetzt die nächsten Wochen und Monate noch damit zu tun haben, das Ding fertig zu schneiden.
Sehr geil. Sehr, sehr cool. Du hast eben gesagt, es ist das, wo meine Liebe drin hängt, wo mein Herz aufgeht. Ich persönlich glaube, das war nur meine Überzeugung, dass dadurch, dass du was getan hast, was dir, wo dein Herz dran hängt, wo deine Liebe drin hängt und was du gerne machst, auch alles letzten Endes geklappt hat. Denn man kann sagen, deine gesamte Designwalz, die dich über die ganze Welt gebracht hat, hat funktioniert. Also es gab keine schwerwiegend negativen Erlebnisse.
Ja.
Also natürlich, nicht immer hat die Sonne geschienen, ganz sicher. Richtig. Aber es hat alles funktioniert. Also du hast immer einen Job gefunden. Mal nicht immer auf Anhieb, nicht immer nach dem ersten Telefonat. Manchmal musstest du auch 2 Telefonate führen oder 2 E-Mails schreiben. Aber letzten Endes ist es gut gegangen.
Ja, klar. Ich sitze hier,
genau.
Bin immer noch gesund.
Und es hat dir Spaß gemacht. Also es ist jetzt nicht so, dass du hier sitzt und sagst, macht's bloß nicht, sondern eher sagst, go for it, macht's.
Auf jeden Fall. Also dieses Zitat des alten Holländers, die Blumen am Straßenrand, die süßer riechen als die im eigenen Vorgarten. Ich habe keinen eigenen Vorgarten, aber ich fühle mich einfach unglaublich wohl dabei, diese Erkenntnis zu haben, dass dieses Reisen, dieses jeden Tag was Neues zu erleben, dass das unglaublich erfüllend ist. Und hätte ich es nicht gemacht, dann wüsste ich es jetzt nicht. Und ich könnte nicht auf diese Erfahrung drauf zurückgreifen und sagen, ah, mir ist es gerade zu viel, ich mache mal was Neues. Und diesen Schritt dann auch tatsächlich zu tun und damit glücklich zu sein. Das ist was, wäre ich jetzt die letzten 5 Jahre in meinem Job gewesen und hätte irgendwelche Details als Architekt geschrubbt und wäre jetzt vielleicht auf dem Sprung, meinen eigenen Laden aufzumachen, wüsste ich das nicht und wäre wahrscheinlich nicht wirklich zufrieden. Würde ich jetzt mal annehmen. Ich weiß es natürlich nicht, weil ich einen anderen Weg gegangen bin.
Klar.
Aber ich glaube, ich wäre nicht zufrieden.
Ich find's super toll, dass du den Weg gegangen bist. Ich fand's mega klasse, dich kennengelernt zu haben, dass du dir überhaupt die Zeit genommen hast, aber auch mir deine Geschichte erzählt hast. Wir haben uns ja noch ein bisschen länger unterhalten, weil es für mich wirklich auch wieder den Geist weit macht und mir zeigt, es ist alles möglich. Ja, und einfach anfangen. Manchmal muss man sich einfach nur das Ticket schon kaufen. Den nehme ich mir auf jeden Fall mit.
Man muss sich manchmal dazu zwingen, zu seinem Glück, wie man so schön sagt.
Gibt ja diese 2 Gründe, warum sich Menschen verändern, große Schmerzen oder große Ziele. Und manchmal muss man halt selbst dann sozusagen für den Druck sorgen, für den Schmerz und sagen, dann muss da aber. Und dann kommt man schon ins Handeln. Ja?
Was natürlich nicht heißt, dass sich jetzt jeder ein Ticket kaufen muss. wer nicht an Reisen interessiert ist, sollte vielleicht was anderes tun.
Genau, richtig. Ja, na, das ist total, ja, danke.
Aber klar, es heißt einfach nur, wenn du auf irgendwas Lust hast, dann schau zu, dass du das auch tust.
Super. Fabian, auch für dich habe ich die Glückfinder-Fragen, die ich dir nicht im Vorfeld geschickt habe. Aber das macht nichts. Wir beantworten die jetzt hier einfach ganz spontan. Es sind nur 5 Fragen. Die erste Frage, was bedeutet glücklich sein für dich persönlich?
Auch immer wieder auf die Suche nach dem Glück zu gehen, bedeutet für mich, glücklich zu sein, tatsächlich.
Okay. Was glaubst du, wer ist für dein Glück verantwortlich?
So eine Mischung aus mir selbst und dem Zufall. Mhm.
Okay. Spielst du Lotto im Rahmen des Glückfinder-Podcasts? Darf man ja immer nachfragen, Lotto?
Ich glaube, ich habe es irgendwann mal getan, einmal, habe aber auch nur einen Minimalbetrag gesetzt. Ich glaube, da war ich, weiß nicht, 18, 19 oder sowas. Einfach, weil ich es durfte auch, glaube ich. Einfach mal gemacht. Aber ansonsten, nein, ich bin kein Glücksspieler. Ich war auch, doch, ich war einmal im Casino auch. Aber ich habe da irgendwie, nee, ich finde da keinen Thrill in dieser Tätigkeit des Glücksspiels.
Okay.
Ja.
Was glaubst du, macht Geld glücklich in diesem Zusammenhang jetzt?
Für mich persönlich nein, weil für mich dieses Gefühl, zum Beispiel für Kostenlogie gearbeitet zu haben, mit Leuten zusammenzuleben, denen zu helfen und dafür aber auch gleichzeitig was zurückzubekommen, nicht nur Essen und ein Dach über dem Kopf, sondern eben das Gefühl der Dankbarkeit ist absolut nicht aufzuwiegen mit dem Gefühl für irgendeinen Job, Geld in die Hand gedrückt zu bekommen. Von daher weiß ich nicht, wie es ist, zum Beispiel viel Geld zu erben. Keine Ahnung, kann ich nicht mitreden. Mhm. Aber generell würde ich sagen, Geld macht nicht glücklich, nein.
Okay. Würdest du bitte den Satz vervollständigen? Ich bin glücklich, weil...
Ich glaube, ich bin glücklich, weil ich für mich selber den Mut hatte, das zu tun. Und ja, den Mut hatte, das Glück zu suchen. Und dadurch Erkenntnisse gewonnen habe, die ich niemals hätte haben können, wäre ich in Deutschland geblieben. Wie zum Beispiel diese, dass die Suche nach dem Glück glücklich macht.
Sehr geil. Letzte Frage, gibt es irgendein Buch oder irgendwas, irgendeinen Podcast, irgendwas, was du den Hörerinnen und Hörern empfehlen möchtest, wo du sagst, außer deinem eigenen Buch, ja, denn da komme ich gleich zum Schluss nochmal dazu, irgendwas, wo du sagst, das sollte der mal gelesen haben, hat dich vielleicht weitergebracht oder...
Also ich habe nie wirklich Reiseberichte gelesen, muss ich gestehen. Ich habe das erst angefangen tatsächlich, als ich das eigene Buch schreiben musste und dann zu Recherchezwecken irgendwie Harpe Kerkeling, ich bin dann mal weg und dergleichen gelesen habe. Es gab aber ein Buch, was ich früher schon unglaublich spannend fand, eine eher unfreiwillige Reise, und zwar die des Henri Charrière, Papillon. Mhm. Wurde auch später verfilmt, Hollywood-Streifen draus gemacht. Ein unglaublich spannendes Buch. Man weiß bis heute nicht, was davon wirklich stimmt. Aber jemand, der in eine Strafkolonie aus Frankreich irgendwo nach Südamerika versetzt wurde, dort flüchtet und sich dann durchschlägt. Unglaublich spannender Reisebericht. Mhm. Und das kann ich nur jedem empfehlen, das mal zu lesen, wenn man wirklich Lust auf Abenteuer hat. Auch wenn sie in dem Falle unfreiwillig waren. Mhm. Ja, so viel Lebenswille habe ich selten gesehen.
Cool. Deine eigene Geschichte hast du niedergeschrieben in einem Buch, das heißt, ich lese es jetzt vor, Ein Mann, 5 Kontinente und jede Menge Jobs, Journeyman Fabian Sixtus Körner. Ist ein Spiegel-Bestseller, erschienen im Ullstein Verlag, und ich werde darauf verlinken, auf dein Buch. Und ich persönlich habe es noch nicht gelesen, weil ich gerne so unvorbereitet wie möglich in so ein Interview reingehe, damit ich mir das von dir selbst erzählen lassen kann und dann weiß, welche Fragen ich zu stellen habe. Aber jetzt im Nachhinein werde ich es gerne lesen.
Es stehen unglaublich viele einzelne Geschichten drin, die ich jetzt nicht erwähnt habe.
Ja, das glaube ich.
Viele Fettnäpfchen natürlich auch. Mm. Und da habe ich mich nicht zurückgehalten. Also ich bin relativ ehrlich in diesem Buch. Mhm.
Ich freue mich drauf, es zu lesen. Sag dir von ganzem Herzen danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Gerne.
Du bist echt ein toller Typ. Ich finde deine Geschichte megamäßig inspirierend und ich glaube, ganz, ganz vielen Hörerinnen und Hörern geht ganz genauso. Macht euch auf den Weg, nehmt euch ein Beispiel an Fabian, es funktioniert. Und sie kommen alle wieder zurück und es geht allen gut und er geht wieder auf Reisen. Go for it.
Ganz genau.
Vielen, vielen Dank, lieber Fabian.
Danke auch.
Tschüss.
Ciao.
Das war der Glückfinder-Podcast.
Ich hoffe, er hat Ihnen gefallen und freue mich, wenn Sie diesen Podcast weiterempfehlen. Sollten Sie selbst ein glücklicher Mensch sein und Ihr Glück gerne mit anderen teilen wollen, schreiben Sie mir einfach eine E-Mail an andreas@glückfinder.com. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf unser nächstes Wiederhören. Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Glück. Ihr Andreas Gregori.